Veränderung ist eine Konstante, ohne die wir nicht mehr rechnen können. Ja, ich möchte mal eine Doppelfolge machen zum Thema Euphorie und möchte mal so ein bisschen beleuchten, welchen Nutzen eigentlich diese Emotion Euphorie hat. Also wenn wir davon ausgehen, dass Emotionen generell eine funktionale Bedeutung haben in Sinnzusammenhängen, in Lebenszusammenhängen, dann ist es so, dass auch natürlich die Emotion Euphorie nicht einfach so da ist, sondern dass sie uns in ganz bestimmten Situationen hilft. Der Hintergrund, vor dem ich diese Gedanken formulieren möchte, ist so dieser Kontext von dem, was so in der Welt zurzeit abgeht. Also ich möchte mal so ein bisschen dieses Feld aufspannen von dem Thema Veränderung. Und ja, vor diesem Hintergrund mal drüber nachdenken, was hat es eigentlich so mit dieser Emotion Euphorie auf sich und wie hilft uns die auch mit den großen, massiven Veränderungen, die derzeit überall auf der Welt und auch hier bei uns stattfinden, so umzugehen, dass ja trotzdem ein schönes, gelingendes Leben möglich wird. Ich möchte mal so rein starten mit dem Gedanken, dass wir heutzutage eigentlich in einem exponentiellen Zeitalter leben. Wir leben nicht mehr in einer Zeit der linearen Veränderungen, sondern in einer Zeit der exponentiellen Veränderungen. Und das muss ich so ein bisschen erklären, was ich damit meine. Eine lineare Veränderung läuft normalerweise so ab, dass zum Beispiel sich in einer Zeiteinheit irgendwas verdoppelt. Sagen wir zum Beispiel, es wird eine neue Erfindung gemacht, beispielsweise das Automobil, und mehr oder weniger linear innerhalb von 10 Jahren besitzen so und so viele Personen in einem Ort dann ein Automobil und dann vergeht nochmal die gleiche Zeit und in dieser Zeitspanne verdoppelt sich dann zum Beispiel die Zahl der Automobilbesitzer. Also man könnte sagen, früher war das häufig so, dass mit doppelter Zeit auch doppelt so viel Veränderung passiert ist. Bei exponentiellen Verläufen sieht das Ganze völlig anders aus. So ein bisschen haben wir das gehabt, so beim Thema Corona, in der Corona-Pandemie, haben viele Menschen vielleicht so im großen Stil das erste Mal wirklich damit in Kontakt gekommen, was exponentielle Veränderungsraten bedeuten. Also da ist es eben so, dass pro Zeiteinheit, wenn doppelt so viel Zeit vergeht, die Wachstumsraten eben sich nicht einfach auch nur verdoppeln, sondern vervierfachen oder verzehnfachen oder verzwanzigfachen können. Und wenn nochmal so viel Zeit vergeht, dann ist es schon vervierhundertfacht oder tausendmal so viel. Also das heißt, exponentielle Veränderungsraten sind im Grunde genommen unvorherschätzbar. Das heißt, wir können die zwar berechnen und können da mathematische Schätzungen abgeben, aber unser Gehirn funktioniert normalerweise so nicht. Das heißt, unser Gehirn denkt eigentlich normalerweise linear und wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann denken wir da auch linear. Wir denken dann, wenn das heute so ist, dann wird es wohl in Zukunft so sein. Ja, also wir extrapolieren linear in die Zukunft, so könnte man das formulieren. Und die Welt ist aber, oder die Entwicklungen in der Welt oder viele Entwicklungen, sage ich mal, die auch einen großen Einfluss haben, laufen eben nicht in dieser linearen Weise ab. Und das führt dazu, dass Veränderungen tatsächlich echt unvorhersehbar sind. Also Dinge verändern sich massiv und sie verändern sich auch so, dass unsere Leben nicht dieselben bleiben können. Und ich glaube, viele Menschen spüren das. Also ich glaube, dass viele, vor allem auch konservative oder rechte oder rechtsradikale politische Bewegungen im Grunde ihre Wurzel in diesem Gefühl haben, dass Dinge sich verändern werden. Ja, das ist, man könnte sich das vielleicht so vorstellen wie so ein Rückschlag oder ein Mechanismus, wo etwas schon gefühlt ist, aber dadurch, dass es noch nicht benannt ist, können wir eigentlich nicht so richtig damit umgehen, außer dass wir eben versuchen, ja, an dem Alten besonders krampfhaft, besonders stark festzuhalten und darauf zu pochen, dass das irgendwie wichtig ist. Also das ist eigentlich ein ganz natürlicher menschlicher Reflex, auf Veränderung mit Starrheit zu reagieren. Im Grunde ist das eine Angstreaktion. Das gibt es auch im Tierreich. Und ja, das ist einfach ein neurologischer Mechanismus im Gehirn, dass wir manchmal erstarren im Angesicht von etwas, was uns Angst macht. Und ja, eigentlich, man könnte sagen, die neurologische Basis von rechtskonservativen Bewegungen in der Politik wäre dann auch diese Erstarrungsreaktion. Eine andere Reaktion, um mit Veränderung umzugehen, ist sowas wie Wut und Aggression. Das ist so auch dieses ganz Typische aus der Tierwelt. Also, dass wir beginnen zu kämpfen, dass wir beginnen aus einer Enge heraus, aus einer gefühlten Enge heraus in eine Aggression zu gehen, und dann ist es manchmal auch gar nicht so wichtig, wer dann eigentlich der Feind ist, den wir dann bekämpfen, weil auch hier quasi so diese Basis eigentlich die Angst ist davor, dass Dinge sich ändern, und wen auch immer wir dann als Feind ausmachen, der wird dann halt bekämpft. Also es ist wie auch so eine Platzhalterfunktion, wo eigentlich verschiedene Personengruppen dann diese Feindesrolle einnehmen können. Und ja, in beiden Fällen ist es so, sowohl im Fall der Erstarrung als auch im Fall der Aggression, dass das eigentlich beide Male nicht adaptiv ist. Also es führt beides Male in größere Zerstörung, als dass es was bringt. Das kann man sagen aus systemtheoretischer Sicht. Also diese These, die behaupte ich jetzt einfach mal sagen zu können, dass diese ja basalen biologischen Mechanismen, wenn die zum Tragen kommen und auch im größeren Stil in einer Gesellschaft zum Tragen kommen, dann ist da eigentlich noch nie was wirklich Gutes daraus entstanden. Also wir leben heute in einer Zeit, in der die Dinge so verflochten und komplex sind, dass wir uns eigentlich sowohl Kriege als auch konservative Erstarrung nicht mehr leisten können. Also wir brauchen eigentlich gesamtgesellschaftlich und auch global gedacht heutzutage ein neues Mindset, ein Modus quasi, in dem wir Dinge ins Fließen bringen und indem wir anerkennen, dass Veränderung normal ist, dass Veränderung und auch große Veränderungen und auch schnelle Veränderungen die Normalität darstellen. Und das ist die große Aufgabe, das ist die Challenge, die wir vor uns haben, damit umzugehen, dass Dinge immer wieder anders sind. Ja, ich möchte jetzt da mal so ein bisschen durchgehen und mal so einige Beispiele nennen, die mich, also um dem Ganzen wie so eine Datengrundlage zu geben, eine empirische Basis dafür, wovon ich hier eigentlich spreche. Zum einen natürlich das große Thema, das immer über allem schwebt, ist so das große Thema Klimawandel. Also der Klimawandel wird so massive Veränderungen nach sich ziehen. Es ist einfach wirklich nicht vorhersehbar, was das alles bedeuten wird. Und natürlich macht es Sinn, Treibhausgase zu reduzieren. Natürlich macht es Sinn, diese ganzen Maßnahmen, also dafür zu kämpfen, dass das CO2 weniger wird oder erstmal weniger steigt. Aber dennoch, wir sind schon auf einem Level, wo Veränderungen eigentlich unvorhersehbar sind. Da wird's kürzlich, also ja, ich nehme diese Podcast-Folge im August 2023 auf und ich höre mir immer so diese Updates von Mark Benecke an, der so ganz prägnant die neuesten Faktoren zusammenfasst oder die neuesten Untersuchungen quasi so im Kontext Klimawandel zusammenfasst. Und eine dieser Faktoren ist beispielsweise ja die Erwärmung. Und es ist so, dass quasi im Monat vorher, also Juli 23, war bisher der wärmste ever gemessene Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Also es war noch nie so heiß wie jetzt im Juli 23. Und ja, allein schon Hitze macht was mit der Natur, macht was mit den Menschen. Man kann nicht mehr so gut denken. Es ist auch so, dass wirklich auch viele Menschen sterben aufgrund der Hitze. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Hitzetod zu sterben, vor allem bei alten Menschen, die nicht so viel trinken beispielsweise, ja, da steigt einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie dann sterben. Und das sind einfach Zahlen. Also es ist nicht irgendeine Meinung, die ich jetzt da raushaue, sondern das ist wirklich, ist einfach so. Das kann man messen. Und das ist auch gemessen. Und naja, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, ein sehr kleines Beispiel. Und es gibt allein dieser Faktor Hitze macht, dass wir ganz viel verändern müssen. Also beispielsweise, wenn es in Städten 50 Grad heiß wird, dann kann man da einfach nicht mehr gut leben. Und das führt so zu einem zweiten Faktor, der politisch ganz stark in den letzten Jahrzehnten und in den kommenden Jahrzehnten noch ja so auf die Tagesordnung kommen wird. Das ist so das Thema Migration. Natürlich werden Menschen Lebensgebiete verlassen, wo sie nicht mehr leben können. Übrigens auch so der Anstieg des Meeresspiegels. Also wenn quasi das Eis an den Polkappen abschmilzt, und das hat es schon, es beginnt schon abzuschmelzen, und auch in den Gletschern, beispielsweise in den Alpen oder ja überall auf der Welt in den höheren Bergregionen, ja, dann steigt der Meeresspiegel und das führt einfach dazu, dass Küstenstädte auf lange Sicht nicht mehr gehalten werden können. Nun ist es aber so, dass ein sehr großer Teil der Menschheit in Küstenstädten lebt derzeit. Und ja, wenn jetzt der Meeresspiegel beispielsweise im Lauf der nächsten 50 Jahre um, sagen wir, einen Meter steigt, dann klingt das erstmal nicht viel, aber es ist super viel, weil wir natürlich bedenken müssen, dass dieser eine Meter ist ja ein Durchschnittswert, und beispielsweise bei Sturmfluten oder so, ja, steigt die Höhe der Wellen, die dann entstehen, auch eben nicht nur um einen Meter, sondern sehr viel mehr, und dann können beispielsweise diese ganzen Abwehrsysteme nicht mehr, also die halten dann das Wasser nicht mehr ab, und dann werden Städte einfach sehr viel öfter überflutet, es wird sehr viel öfter Zerstörungen geben. Und was übrigens auch nochmal damit zusammenhängt, also dass auch quasi das Wetter, also die Windbewegungen heftiger und extremer werden. Ja, und deswegen werden einfach Küstenstädte nach und nach in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr so richtig bewohnbar sein, oder auch Städte, wo es einfach sehr heiß wird. Und ja, und das wird dazu führen, dass einfach Menschen sehr viel sich bewegen werden, ihre Wohnorte verändern werden und dahin gehen wollen, wo es eben ja noch angenehmer ist oder wo es auch angenehmer wird. Also beispielsweise die nördlichen Länder, die werden natürlich, Also ja, Kanada, Skandinavien zum Beispiel, das wird einfach schöner sein, dort zu leben, weil einfach dort angenehmere Temperaturen existieren. Ja, dann haben wir noch so als drittes Thema, also Klimawandel allgemein, dann diese spezielle Klimawandelfolge Migration. Als zweites und als drittes möchte ich mal noch herausgreifen, so das Thema Veränderungen an den Finanzmärkten. Also das ist so ein Thema, mit dem sich ganz viele Menschen nicht beschäftigen, was auch eigentlich schön ist, dass wir uns im Alltag mit diesen Dingen eigentlich nicht so auseinandersetzen müssen, weil das auch sehr ja, komplex ist tatsächlich. Und dennoch, wenn man sich da mal reinarbeitet, und das habe ich so gemacht in den letzten 4 Jahren, dann findet man da erschreckende Dinge, nämlich vor allem auch so, wenn man sich mal aus einer prozessorientierten Perspektive mit diesem Thema Finanzmarktdynamik auseinandersetzt, dann wird klar, naja, es scheint sowas zu geben wie Zyklen. Also, und das kann man auch empirisch zeigen, natürlich nicht ganz so klar wie jetzt Temperaturanstiege, wo man klare Durchschnittswerte bemessen kann, aber dennoch auch in der Summe, auch an den Finanzmärkten gibt es sowas wie natürliche Zyklen, so sage ich mal, was natürlich aber von der Politik auch, je nachdem wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, natürlich auch verändert wird. Also es ist nicht ganz so natürlich wie diese Zyklen in der Natur, also in der Biologie zum Beispiel. Und dennoch ist es so, also eine schlichte Tatsache, die man auch ganz klar zeigen kann, wo es keine Diskussion gibt, weil das einfach die Zahlen sind, ist es so, dass, wenn man sich mal anschaut, die Weltleitwährung der US-Dollar, ja, wenn man den mal in den Fokus nimmt und sich anschaut, wie viel Dollar gibt es eigentlich auf der Welt, dann würden wir ja eigentlich davon ausgehen, naja, den gibt's halt und den verwenden ganz viele Menschen, ganz viele Institutionen, Firmen, Regierungen, um ihre Geschäfte damit zu bezahlen. Und ja, der US-Dollar quasi ist wie auch so eine Konstante eigentlich, die an der sich alles orientiert. Wenn man sich aber mal die Zahl der im Umlauf befindlichen Dollar anschaut, ist die sogenannte M2-Geldmenge, das könnt ihr mal googeln, wenn euch das mehr interessiert, dann sieht man, dass im Laufe der letzten Jahre die pure Zahl der neu erschaffenen Dollar um 40% gestiegen ist. Also so in den im Grunde genommen seit der Corona-Pandemie ist das ganz steil hochgegangen, aber auch schon vorher. Also im Grunde seit 1971, da hat Nixon, der US-amerikanische Präsident, damals die Kopplung an Gold aufgehoben. Also vorher war es so, dass quasi der Dollar an Gold gekoppelt wurde und wenn Dollars neu geschaffen wurden, dann musste dafür irgendwo Gold eingelagert werden. Und diese Kopplung hat Nixon 1971 aufgehoben, um den Vietnamkrieg zu finanzieren. Also er hat damals begonnen, oder die Zentralbanken haben damals begonnen, Dollars einfach aus dem Nichts zu erzeugen. Und diese Kurve, die steigt auch an und ist aber quasi so in den letzten 4 Jahren nochmal ganz massiv hochgegangen. Und auch das ist eine exponentielle Steigerung. Und diese Geldentwertung, was es ja letztlich ist, also wenn wir eine neue Menge Geld aus dem Nichts erschaffen und gleichzeitig aber auch die Menge von Wert, der in einer Ökonomie existiert, also Güter, Dienstleistungen und so weiter, nicht im gleichen Maße steigt, dann muss das ja quasi in eine massive Inflation führen. Und wenn wir uns so anschauen, dass quasi die Weltleitwährung, also die Konstante, auf der alles beruht, ja, auf der die ganze Weltwirtschaft im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg beruht hat, wenn die anfängt so zu cheaten und ja, also wie Das ist wie wenn man auf einem Maßband oder auf einem Meterstab auf einmal mehr Linien, so mit einem Edding, mehr Linien reinzeichnet und sagt, naja, jetzt haben wir halt mehr Dollar und sozusagen die Konstante nicht mehr stimmt. Ja, dann führt das natürlich dazu, dass alle Menschen systematisch ärmer werden. Im Euroraum ist es übrigens nicht viel anders. Das bedeutet, wir werden ganz viele Verwerfungen haben, noch auch in einem exponentiellen Maße, dass einfach das Thema Armut und Reichtum, also diese Schere, noch viel, viel stärker auseinanderklaffen wird. Also arme Menschen werden sehr viel schneller in die Armut hineingetrieben als Menschen, die viel Geld zur Verfügung haben und die dieses neu geschöpfte Geld, was von den Regierungen oder von den Zentralbanken neu erschaffen wird, auch als erstes dann bekommen, um beispielsweise, ja, also VW beispielsweise als Firma bekommt sehr einfach Geld. Also dieser Konzern VW ist massiv verschuldet mit 200 Milliarden Dollar und wird einfach durch diese Schulden, die da immer wieder neu aufgenommen werden und die aus dem Nichts geschaffen werden, davon profitieren diese großen Firmen. Und ja, das führt dazu, dass einfach so diese Unterschiede zwischen Arm und Reich massiv in den nächsten Jahrzehnten noch mehr sich steigern werden. Ja, der letzte Faktor, der massiv Einfluss nehmen wird auf die, ja, auf eine exponentiell sich verändernde Welt, ist so das Thema künstliche Intelligenz. Ich möchte das jetzt hier allerdings nicht nochmal so ausführlich diskutieren. Ich habe einige Podcast-Folgen gemacht, speziell zu diesem Thema. Hör dir die gerne auch an. Also der Gedanke ist einfach, dass sich vor allem Arbeitswelten sehr stark verändern werden, vor allem deswegen, weil Menschen in relativ kurzer Zeit Aufgaben erledigen werden mit Hilfe von künstlichen Intelligenz-Tools, die sonst viele, viele Tage, Wochen oder Monate dauern würden. Und das geht innerhalb von wenigen Stunden mittlerweile. Also, wenn du sehr genau weißt, was am Ende rauskommen soll, beispielsweise ein Text, ein Video oder ein Bild oder auch ein Audio, eine Audiosequenz und das quasi so in eine künstliche Intelligenzmaschine eingibst und weißt, wie du die bedienen musst, dann kannst du das sehr einfach erzeugen, ohne dabei beispielsweise wirklich ein Video, ja, also diese ganze Arbeit mit Filmen und so weiter machen zu müssen, Nachbearbeitung, Schnitt, auch du brauchst keine Schauspielerin und Schauspieler, sondern das geht innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden, dass so ein fertiges Video entsteht. Und das ist nur ein kleines Beispiel oder auch das Thema Programmierung, ja, dass also eine KI dir einfach komplette Programmsequenzen erstellen kann. Natürlich musst du die überprüfen. Natürlich musst du dir als Programmiererin oder Programmierer auch dann checken, ob das alles so funktioniert, ob das alles seine Richtigkeit hat. Aber ja, die Zeit wird einfach massiv verkürzt, um solche Programmsequenzen zu erzeugen. Du musst das nicht mehr selber eintippen. Du musst dir diese Logik nicht mehr komplett selbst überlegen. Und auch das wird massiv einfach diesen Job des Codens von Programmcode verändern. Oder noch ein drittes Beispiel, Übersetzungen. Also Übersetzungen werden sehr viel schneller, sehr viel einfacher vonstatten gehen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Menschen, die das früher in mühevoller Kleinarbeit Satz für Satz, Wort für Wort gemacht haben, die werden eher in so eine Rolle kommen, wo sie diese Dinge überprüfen und hier und da nochmal was verändern, so im Feinschliff, aber die Hauptarbeit kann im Grunde genommen eine KI übernehmen. Ja, auch das Thema Bildung und so weiter, also ich möchte das jetzt, wie gesagt, nicht alles nochmal genau ausführen, Nur der Gedanke ist auch, massiv werden sich Arbeitswelten verändern. Das ist, glaube ich, gesetzt. So, ich habe jetzt mal diese Beispiele genannt für nicht lineare, nicht vorhersehbare Veränderungsprozesse. Und jetzt, wenn wir jetzt so mal auf das Thema Veränderung schauen, dann ist es so, dass quasi wir eigentlich sowas, um darauf zu antworten, dann brauchen wir auch sowas wie einen nicht-linearen Modus. Also wenn Veränderungen exponentiell ablaufen, und das sind jetzt drei Beispiele für exponentielle Dynamiken, dann muss auch eine Antwort auf diese Veränderungen, auf diese massiven Veränderungen nicht linear sein. Also wir brauchen eine völlig neue Basis. Und die Emotion, die hier eine Rolle spielt oder die uns dabei helfen kann, ist tatsächlich die Euphorie. Also es geht darum, Euphorie zu kultivieren, und zwar nicht so im Sinne einer Sucht. Also ich würde mal sagen, so in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, hat Euphorie eigentlich auch gesellschaftlich eine große Rolle gespielt. Und aber vor allem so im Kontext von, ja, naja, ich weiß nicht, so die Love Parade in Berlin zum Beispiel. Also, oder ja, das, was wir immer Partygesellschaft in den 90er Jahren, Spaßgesellschaft genannt haben. Also so in dem Sinne ist Euphorie quasi sowas wie ein Selbstzweck gewesen. Im Kontext von Veränderung ist Euphorie aber bekommt irgendwie eine andere Rolle. Also das wäre so meine These der heutigen Podcast-Folge. Euphorie hilft dabei, mit Veränderungen umzugehen. Also sie hilft uns quasi so durch diese schwierige Zeit hindurch. Und damit sage ich jetzt nicht, dass wir alle Drogen nehmen sollen und das irgendwie aushalten, dass Dinge sich verändern, sondern es geht darum, so dieses kleine Fünkchen zu finden in uns selbst. Also wie fühlt sich das an, wenn wir beginnen, ja so ganz am Anfang, wenn wir beginnen, Dinge ganz anders zu machen im Leben. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, so in deinem Leben auch, ja, dass du gemerkt hast, so jetzt ist der Punkt da, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich Dinge ändere. Und dieses kleine, zarte Anfangsgefühl, das ist Euphorie. Und diese kleine Flamme, die trägt dich dann durch diese Veränderung hindurch. Also ich habe das selber schon so erlebt bei mir, dass vielleicht, es ist so häufig bei mir so gewesen, dass ich mich ganz lange gesträubt habe gegen Veränderung, dass ich das nicht wollte, dass ich versucht habe, festzuhalten an etwas, ja, was eigentlich nicht mehr richtig gestimmt hat. Und dann aber irgendwann kam vielleicht so ein kleiner Auslöser irgendwoher von außen. Und dann ist diese kleine Flamme entzündet worden. Und die hat mir geholfen, ganz starke Bärenkräfte zu entwickeln und Dinge anders zu machen. Ja, und das ist so dieses Ding von, wir brauchen die Euphorie, ja, um Veränderungen adaptiv zu begegnen. Und ich möchte dich jetzt mal einladen, so in der Meditation mal zu überlegen, wo hast du sowas schon mal erlebt in deinem Leben? Also wo hat dir dieser kleine Funke der Euphorie geholfen, eine schwierige Zeit irgendwie, ja, nicht nur zu überstehen, sondern das Ding zu schaukeln, also das wirklich gut hinzubekommen. Du hast jetzt 3 Minuten, dir darüber mal Gedanken zu machen. Ja, in der zweiten Folge wird es darum gehen, so dieses Grundgefühl von Euphorie zu kultivieren, also damit zu spielen, dieses Erleben auch bewusst hervorzurufen. Ich gebe mal schon so einen kleinen Ausblick. Also es wird darum gehen, so das Schräge, das Nicht-Passende, das noch Nicht-Passende so als Gefühl wahrzunehmen, weil Veränderung ist immer so, dass Dinge erstmal nicht passen und dass man mit diesem Schrägen, mit diesem Nicht-Passenden irgendwie umgehen muss. Veränderung ist in den seltensten Fällen nett und schön und stimmig und passend, sondern da wird immer so ein Element dabei sein von, ja, eigentlich reibt es total und es passt überhaupt nicht. Und das ist das, was eigentlich so diese Aufregung und diesen Funken und dieses, ja, Wunderbare, was in der Euphorie sich so gut anfühlt, ja, was das auch erzeugt. Also freu dich darauf, in der zweiten Folge geht es um diesen schönen Funken der Aufregung und wir werden mal schauen, wie man damit so ein bisschen spielen kann.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.